Wir wollen dich loben und preisen, dass du unser Gott bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Irgendwie ist mir das im Weg. Wie geht's euch heute Morgen? Durchwachsen. Gut. Frage: Wer ist mit dem falschen Bein heute aufgestanden, so wie ich? Sind wir Schicksalsgenossen, Annette? Ich bin heute völlig mit dem falschen Bein aufgestanden. Ich habe nicht nur das falsche Hemd, ein langärmliches angezogen und fange jetzt schon an zu schwitzen. Das ist eine Kleinigkeit. Ich bin gleich in dem Bewusstsein aufgewacht, dass ich nicht nur hundemüde bin, weil ich erst heute Nacht heimgekommen bin, sondern dass gestern der Unterricht in München einfach grottenschlecht war. Und dann fing noch gleich meine Frau mit mir an zu streiten. Na gut, es war andersrum. Ich fing mit ihr an. Was für ein Tag. Dann komme ich hier auch noch zu spät zum Gottesdienst. Hat mir nicht fürs Gebet vor dem Gottesdienst gereicht. Und dann heißt es, dass ja, der kleine Jonathan, was für ein Tag. Und dann kommt dieses Gotteswort, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann wird alles irgendwo relativiert. Und dann ist da dieser treue Gott, der uns festhält, der uns über alles liebt und der einfach so viel größer ist als mein Empfinden, mein Befinden und meine Form an diesem Sonntagmorgen. Und ich staune über den Gott. Und ich habe eben, ja, wisst ihr, was ich gemacht habe bei den Liedern? Ich habe dem Großvater des kleinen Jonathan zugehört, der da direkt hinter mir saß und der über Gott anbeten gesungen hat. Jesus Christus derselbe. Und über diesen Jesus, der mit uns so viel vorhat, auch an diesem Tag, über diesen Jesus möchte ich gerne reden. Und über diesen Jesus, der uns heiligen möchte, der unser Leben verändern möchte, über diesen Jesus möchte ich nicht nur staunen, sondern ihn anbeten und ein wenig heute Morgen davon erzählen. Und das Thema dieser Predigt ist tatsächlich, so steht es hier, Gott ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Ich habe letzten Sonntag hier gepredigt, oder? Oder war es vorletzter? Letzter? Über die Heiligkeit Gottes und dass Gott uns heiligt, und dass er ans Ziel kommt, dass er unser Leben mehr und mehr verändert. Und jetzt kommen hier in Hebräer Kapitel 13 ganz praktische Anweisungen. Und mir ist erst einmal wichtig geworden, dieser Gott, der sich nicht verändert, der ist treu. Treu. Das, was er im Alten Testament mit den Menschen begonnen hat, das führt er durchs Neue Testament und in unsere Zeit hin immer weiter. Und ich bin so froh, er wird mit diesem Programm zum Ziel kommen. Jesus Christus ändert sich nicht. Machen wir einen ersten Punkt. Vers 1, die Bruderliebe soll bleiben. Die Bruderliebe soll bleiben. Das ist schon ein Kern im Alten Testament, ein Kern im Alten Testament. Da steht im dritten Buch Mose in Kapitel 19, Vers 18, an den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das macht Gott in seiner eigenen Person fest. Das ist nicht nur eine Regel für ein nettes Miteinanderleben und einander liebhaben, sondern weil Gott die Liebe ist, weil er voller Liebe ist und diese Liebe zeigt, trägt er uns auf, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist wunderbar, oder? Gott möchte offenbar tatsächlich, dass wir so werden können, wie er ist. Liebe. Und dann heißt es in Römer Kapitel 13, die Verse 9 und 10, da schreibt Paulus, die Gebote, nämlich du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ich bin sehr, sehr froh, dass Gott uns erst gar nicht im Unklaren lässt, was Liebe ist. Es geht nicht um irgendwie ein bisschen Liebhaben und tiefe Gefühle und so weiter. Das gehört auch zur Liebe dazu. Sondern er selbst sagt, wie drückt sich Liebe wirklich aus? War für mich vor vielen Jahren im Studium, Theologiestudium, wirklich eines der Aha-Erlebnisse. So richtig ist mir ein Kronleuchter aufgegangen. Ich weiß gar nicht, was eigentlich Liebe ist. Wisst ihr was? Ich habe mir eingebildet gehabt, ich wüsste, was Liebe ist. Und gerade wenn du dann noch relativ frisch verheiratet bist, dann weißt du doch genau, was Liebe ist, oder? Ich musste dann feststellen, dass meine Frau manchmal ein bisschen andere Vorstellungen davon hat. Wie sich Liebe zeigt im täglichen Miteinander. Es muss uns Menschen gesagt werden, und zwar von Gott gesagt werden, wie das funktioniert. Das greift auch Jesus auf. Da sagt er in Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Also was für eine Liebe zeigt uns Jesus. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleiben. Das gehört für Jesus unmittelbar zusammen. Gebote halten auf der einen Seite und Liebe üben. Das zeigt mir wieder, offenbar geht es nicht von mir aus. Ich muss erst einmal wissen, was ist überhaupt Liebe. In der Stelle will ich bewusst jetzt nicht praktisch werden. Denn wir haben etwas Wunderbares vor. Wir werden den ersten Johannesbrief als nächstes biblisches Schreiben machen. Und dieser Brief ist so voll von diesem Thema Liebe, dass ich mich schon darauf freue, das dann an der Stelle ganz praktisch werden zu lassen. Ein zweiter Punkt, Gastfreundschaft. Vers 2, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Jetzt machen wir Liebe doch praktisch, oder? Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Habt ihr schon mal einen Engel beherbergt? Schwierig zu sagen. Ich habe bewusst diesen Lesungstext genommen aus dem ersten Buch Mose, wo tatsächlich zwei Engel und Gott selbst zu Abraham kommen und von ihm so schön bewirtet werden. Der Abraham merkt es nicht. Aber wenn er genau zugehört hat bei diesem Text, Er stellt alles auf die Beine, mobilisiert alles, um diese Gäste ganz schön zu bewirten. Und ein Kapitel weiter, dann beim Lot, da gehen nämlich diese beiden Engel weiter, dann nötigt der Lot sie richtig, kommt herein, lasst euch bewirten. Ihr könnt mir das nicht antun, vorbeizugehen und meine Gastfreundschaft nicht anzunehmen. Ich kenne das aus dem Nahen Osten. Das habe ich gesehen, wir haben Gäste, die sind nicht aus dem Nahen, sondern aus ein bisschen weit, weit ferneren Osten. Ist das in eurem Land auch so? Gastfreundschaft? Dass es ein ganz, ganz hohes Gut ist und die Leute eigentlich nötigst hereinzukommen? Ist bei euch auch. Ich bin so ein Stück weit aufgewachsen. Mütterlicherseits stamme ich aus Rumänien. Rumäniendeutsch. Und da ist es völlig normal, die müssen einfach alle rein. Das geht nicht anders. Wir wollen Gäste. Da gab's ein Sprichwort, das Schlimmste, was der Hausfrau passieren kann, das ist, die Gäste kommen und der Kuchen ist noch im Ofen. Die Gäste kommen und der Kuchen ist noch im Ofen. Du tust alles für Gäste und du willst bereit sein, wenn sie kommen. Und du möchtest ihnen das Beste auftischen. Ich frage mich, was der Abraham gemacht hätte, wenn er gleich erkannt hätte, dass das zwei Engel sind und Gott selbst. Ob er da noch mehr auf die Beine gestellt hat. Auch da ist mir aufgefallen, dass das nicht nur Beispiele im Alten Testament sind, sondern dass das Neue Testament voll davon ist. Zum Beispiel Römer 12, Vers 13, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. 1. Timotheus 3, Vers 2, für einen Ältesten ist es geradezu ein notwendiges Kennzeichen, nicht ein notwendiges Übel, sondern ein notwendiges Kennzeichen, gastfreundlich zu sein. Das gehört dazu. Sonst kann er nicht Ältester sein. Da gibt es sogar, da gibt es eine Stelle, bei der bin ich nachdenklich geworden. 1. Petrus 4, Vers 9. 1. Petrus 4, 9. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass es Menschen wie mich gibt, die es eher Kraft kostet, mit Menschen zusammen zu sein, die eigentlich gerne gastfreundlich sein möchten, aber es fällt manchmal auch schwer. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu murren. Und dann gibt es Menschen wie meine Frau, ja, die hat es offenbar mit der Muttermilch aufgesogen und es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen zu einem kommen. Wir haben schon erlebt, wenn es so ein Wochenende war, wo es so richtig von freitags abends bis sonntags rund ging mit Leuten, früher auch viele Kinder und so weiter, dass dann meine Frau am Ende des Wochenendes sagt, das war jetzt doch ein richtig schönes Wochenende. Es war richtig toll, noch in der Gemeinde und was alles los war. Und ich habe gesagt, ja, das war richtig schön, aber ich brauche jetzt eine Kur zur Erholung. Ja, Menschen sind unterschiedlich. Gerade auch Ehepaare können da sehr unterschiedlich sein. Und da einander näher zu kommen, sich einander zu nähern, dass beide gemeinsam nicht am Murren sind und am Kämpfen und am mit dem Gefühl leben müssen, ich verpasse etwas, sondern wirklich gemeinsam von Herzen gastfreundlich sein zu können. Das ist etwas, an dem wir immer noch knabbern. Bei Gastfreundschaft erlaubt mir das. Vielleicht bekomme ich nachher geschimpft, aber bei Gastfreundschaft muss ich hier in dieser Gemeinde ganz besonders an eine Frau denken. liebe Martha, ich kann nicht anders. Ja, das ist eine Gabe, die Gott schenkt. Und deshalb sage ich das auch, nicht um die Martha da herauszuheben. Das ist eine Gabe, die Gott dir und die Gott auch anderen hier wirklich gegeben hat. Eine besondere Gabe und die funktioniert einfach wunderbar. Die funktioniert bei euch zu Hause und die funktioniert auch hier in der Gemeinde. Das ist Gaben, die Gott gibt und wenn wir die einsetzen, dann ist es zum Segen für uns alle. Und da habe ich wieder neu über den Gott gestaunt, der Gastfreundschaft im Alten Testament ganz hoch gesetzt hat und sich das durchzieht durch die Bibel und erlebbar ist bis heute. Ein dritter Punkt. Mitleiden. Mitleiden. Wir haben hier so etwas wie ein buntes Sammelsurium in diesem Text. Aber auch das eine Linie durch die ganze Bibel. Vers 3. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangenen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. Mit Gefangenen, Geschwistern, haben wir die Probleme hier in unserem Land nicht. In der alten Kirche, erste Jahrhunderte, Zeit der Christenverfolgung, war genau das ein Kennzeichen, dass du Christ bist, wenn du nämlich ins Gefängnis bist, gefangene Geschwister besucht hast und dadurch dich natürlich auch als Nebeneffekt geoutet hast als Christ. Und dich selber in Gefahr gebracht, aber dass man diese Verfolgten, Inhaftierten, Misshandelten nicht allein lässt, sondern sie tröstet, ihnen zeigt, wir haben euch nicht vergessen. Das galt als so hoch, dass sie das selbst unter Lebensgefahr gemacht haben. Viele von euch wissen, dass ich auch in der Türkei tätig bin. Und versteht mich richtig, in der Türkei sind zurzeit, meines Wissens, keine Christen wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Die Türkei ist relativ frei. Aber ich habe mich immer gewundert, warum sich diese Christen in der Türkei, die durchaus auch Verfolgung erleben, so freuen, wenn wir vom Westen zu ihnen kommen. Durch Sprachschwierigkeiten und Sonstiges habe ich oft den Eindruck, ich kann da so wenig bewirken. Ich kann nur mit manchen direkt reden. Auch im Unterricht fühle ich mich doch manches Mal dort eher hilflos. Aber die freuen sich riesig, wenn man kommt. Warum? Es zeigt ihnen, ihr habt uns nicht vergessen. Wir sind euch nicht egal. Ihr leidet mit. Das ist mir da ganz wichtig geworden. Manchmal denke ich fast, ich könnte auch dort den Mund halten und einfach nur da sein und ein wenig Anteil nehmen. Auch das ist, und wir können das ja jetzt auch schön herunterholen von der Verfolgung in das tägliche Leid, kleines und großes, das wir haben. Auch das ist begründet in der Person Gottes. Begründet in der Person Gottes. Wir haben im Hebräerbrief im vierten Kapitel gehört. Wir haben nicht einen Hohepriester, nämlich Jesus, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchungen geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Da haben wir einen Hohepriester, der genau verstehen kann, was unsere Glaubensnöte hier und heute sind, wie schwer es manchmal fällt, sich einfach in die Arme Gottes zu begeben und zu sagen, ja, Herr, du liebst mich. Oder wenn ich wieder zu Fall zu kommen drohe in Sünde, dann habe ich einen Hohepriester im Himmel, Jesus Christus, der wirklich mitfühlen kann. Ich glaube noch mehr, der wirklich mitleidet. Das ist der Jesus, der in Matthäus 9 sagt, als er die vielen Menschen sieht und Mitleid mit ihnen hat: Sie sind müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da heißt es bei Jesus, dass ihm das durch und durch geht, dass es ihm wirklich vom Wort her, vom Griechischen, alles umdreht. So gehen ihm leidende Menschen zu Herzen. Und dann heißt es noch im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel, der Gott allen Trostes. Gemeinde ist ein Stück weit ein Mitleiden und ein Mitfreuen. Ich mag den Vers in Römer 12, den Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen, mit denen, die froh sind, und weint mit den Weinenden. Wirklich Anteil nehmen. Noch ein ganz anderer Punkt, Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Da geht es um Treue in der Ehe, was ja nun schon ganz stark anfängt in den 10 Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen, und das gleich noch. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Also dieses Thema, das macht Gott wirklich auch in einem Herzstück schon im Alten Testament fest. Und ich glaube, er hat allen Grund dazu, oder? Ehe ist heute auch so umkämpft. Nur das ist ja nicht erst der letzte Schritt von körperlichem Ehebruch. Jesus fängt ja viel, viel früher an. Da heißt es in Matthäus 5, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Dann heißt es in Hiob 31, einen Bund schloss ich mit meinen Augen, nie eine Jungfrau lüstern anzusehen. Das ist oft mehr ein Problem von uns Männern. Und ich möchte euch Männer, inklusive mich selbst, fragen, hast du einen Bund mit deinen Augen geschlossen? Sonst tu das ganz, ganz bald, bitte. Das ist das, was man sieht. Und das ist natürlich auch das, was dann in der Fantasie weitergeht. Und ja, das ist ein komisches Wort hier, aber aufblüht. Nicht nur Wurzeln schlägt, sondern sich ausbreitet und ausbreitet und ausbreitet. Und alles zerstört. Und zwar schon zerstören kann, bevor es zum körperlichen Ehebruch kommt und einen Menschen völlig kaputt machen kann. Manchmal haben wir Männer auch da ein Problem, dass wir relativ wenig Zeit, ich rede jetzt nicht von der Qualität der Zeit, sondern von der Quantität, dass wir relativ wenig Zeit mit unseren Ehefrauen zusammen sind, aber relativ viel Zeit mit anderen Frauen. Rein berufsbedingt. Wir haben ja diese Trennung von Arbeitsplatz und Heim. Das bringt das mit sich. Ja. Und dann bist du relativ wenig mit deiner Frau und vielleicht viel mit deiner Sekretärin zusammen. Und dem kann man sich ja oft auch nicht entziehen. Du kannst das ja nicht ändern. Aber ich muss mich darauf einstellen, dass da nichts Böses passiert. Etwas, was helfen kann, das ist, ich habe das am letzten Sonntag, glaube ich, auch schon in anderem Zusammenhang gesagt, das ist das ans Licht bringen. Ans Licht bringen. Es kann hilfreich sein, wenn ich für einen anderen Menschen, der nicht mein Ehepartner ist, wirklich starke Gefühle entwickle und ich genau weiß, es ist falsch, dass ich das ans Licht bringe und einem anderen Menschen einmal bekenne. Das ist so hilfreich. Das verliert irgendwie seine Kraft. Für mich ist es ein Wunder Gottes, wenn du so etwas ans Licht bringst, es hat plötzlich nicht mehr diese Macht. Es geschieht nicht mehr heimlich. Du musst es auch nicht mehr verbergen. Und das kostet erstmal Überwindung, aber eigentlich ist es ein relativ einfacher Weg. Neben diesem körperlichen Ehebruch, darauf will ich auch noch kurz eingehen, gibt es aber auch seelischen Ehebruch. Wenn du mit einem anderen, andersgeschlechtlichen Menschen eine engere seelische Beziehung hast, wie mit deinem Ehepartner. Ich habe das immer mal wieder erlebt, auch bei Frauen, die sich von ihren Männern nicht verstanden gefühlt haben. Das ist nur ein Beispiel, eine Spielart davon. Und dann ist ein anderer Mann da und der versteht mich. Ja, und es ist ein Drama, wenn dein Partner dich nicht versteht. Und wenn man nicht miteinander wirklich kommunizieren kann und Leben teilen kann. Und dann fühlst du dich in deiner Ehe einsam. Und dann kommt da jemand anders und du teilst das mit ihm. Und ich rede überhaupt nicht von sexuellen Gefühlen an dem Punkt, sondern rein an dieser seelischen Zugewandtheit zu jemand anders. Und unbewusst kommt es dann auch zu Sehnsüchten. Mensch, warum kann eigentlich mein Mann nicht auch so sein? John MacArthur, den ich sehr schätze, der hat Folgendes geschrieben. Und zwar geht es darum, dass ein Ältester in einer Gemeinde, ein Gemeindevorsteher, Mann einer Frau sein soll. Ich interpretiere das, er soll seiner Frau wirklich treu sein. Da schreibt John MacArthur, das sei jemand, der völlig seiner Frau geweiht ist, beständig nur auf sie ausgerichtet lebt und in Gedanken und Werken nur ihr zugeneigt ist, und zwar körperlich und seelisch. Nur meiner Frau geweiht, nur beständig auf meine Frau ausgerichtet, nicht auf eine andere Frau, und in Gedanken und Werken nur ihr körperlich und seelisch zugeneigt ist. Ich glaube, hier haben wir auch eine ganz besondere Form in der Ehe, eine ganz besondere Form von Bruderliebe, von Liebe. Nächster Punkt. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Euer Leben sei frei von Habgier. Euer Leben sei frei von Habgier. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Über das Thema ist mir aufgefallen, habe ich in den letzten 1-2 Jahren immer mal wieder geredet. Es kam immer wieder vor. Da heißt es in Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und dann geht dieser Text weiter, einige Verse weiter, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ich glaube, dass da ganz stark, was das Materielle angeht, die Frage ist, die hier auch in diesem Vers steht, nämlich die Frage, bin ich wirklich zufrieden mit dem, was Gott gibt? Und das ist für die allermeisten, die hier sitzen, ich kenne jetzt eure Steuererklärungen nicht, aber für die meisten, die hier sitzen, relativ viel. Wir sind relativ wohlhabend. Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Auch das ein Thema im Alten Testament. Es ist tatsächlich eine Gabe Gottes. Buch Prediger ist voll davon. Es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, wenn du mit dem, was Gott dir an Irdischem gibt, zufrieden bist, und dann geht es noch weiter und es genießt. Ja, das ist eine Gabe Gottes. Dann hört endlich dieses mehr haben wollen, mehr haben müssen, auf. Und hier Matthäus 6, der Text geht ja weiter, das ist vielen von euch sicher bekannt. Meine Unzufriedenheit, mein dem Mammon dienen, wirkt sich dann aus in Sorge in Bereichen, die ich sowieso nicht ändern kann und nicht in der Hand habe. Das, was einem da nicht schlafen lässt, das ist dann oft einiges, was bei Gott steht, in Gottes Händen, und was ich sowieso nicht beeinflussen kann. Ich habe mich immer wieder in meinem Leben fragen müssen, was lässt mich eigentlich ruhig schlafen oder was hält mich nachts wach? Kommen wir zum Schluss. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Was ist der Hintergrund all dieser einzelnen, ja, es sind Ermahnungen und gleichzeitig Zusagen. Gott will das wirken. Was ist der Hintergrund? Und ich gehe jetzt direkt vor unseren Text, Ende von Kapitel 12, Hebräer 12. Da heißt es, darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott dienen in ehrfürchtiger Scheu. Sich bewusst sein um die Heiligkeit Gottes und dass diese einzelnen Aufforderungen, Gebote, über die ich heute Morgen geredet habe, dass die alle in dem heiligen Gott begründet sind, der keinen anderen Gott neben sich duldet. Nicht den Götzen Mammon, aber ich auch nicht den Götzen Thomas. Ich finde das so eine Zusage, dass wir diesem heiligen Gott uns nicht nur nähern können, mit ihm reden können, mit ihm Beziehung haben können, sondern dass er uns für würdig hält, ihm zu dienen. Ich möchte euch bitten, dass wir miteinander aufstehen und das wirklich auch Gott sagen. Herr, es ist einfach schön, was du mit uns vorhast. Du willst uns mehr und mehr verändern. Du hast so viel mit uns vor. Hab die Freiheit zu beten. Ich mache den Abschluss.